Wir hören auf den Text für die heutige Bibelstunde aus dem 1. Chronikbuch, Kapitel 17, die Verse 1 bis 14. Und es geschah, als David in seinem Haus wohnte, sagte David zum Propheten Nathan: Siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedern, die Lade des Bundes des Herrn aber wohnt unter Zeltdecken. Und Nathan sagte zu David: Tu alles, was du im Herzen hast, denn Gott ist mit dir. Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort Gottes zu Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, nicht du sollst mir das Haus zur Wohnung bauen. Wahrhaftig, nie habe ich in einem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich Israel heraufgeführt habe, bis zum heutigen Tag, sondern ich bin von Zelt zu Zelt und von Wohnung zu Wohnung umhergezogen. In der ganzen Zeit, die ich in ganz Israel umhergezogen bin, habe ich da jemals zu einem der Richter Israels, dem ich gebot, mein Volk zu weiden, ein Wort geredet und gesagt: Warum habt ihr mir nicht ein Haus aus Zedern gebaut? Und nun, so sollst du zu meinem Knecht, zu David, sagen: So spricht der Herr der Heerscharen, ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein solltest über mein Volk Israel. Und ich bin mit dir gewesen überall, wohin du gegangen bist. Und ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich mache dir einen Namen gleich dem Namen der Großen, die auf Erden sind. Und ich setze für mein Volk Israel einen Ort fest und pflanze es ein, dass es an seiner Stätte sicher wohne und nicht mehr in Unruhe gerate. Und die Söhne der Ruchlosigkeit sollen es nicht mehr aufreiben wie früher. Und zwar seit den Tagen, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe. Und ich werde alle deine Feinde demütigen. So verkündige ich dir nun, dass der Herr dir ein Haus bauen wird. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war. Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig. Und sein Thron soll feststehen für ewig. Wir beten. Ja, treuer Gott und Vater, im Namen Jesu danken wir dir für diesen Abend, für diese Bibelstunde. Hab Dank, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass dein Wort uns, ja, festes Fundament ist, dass wir darauf gegründet sein dürfen. Segne jetzt diese Stunde, schenkt uns offene Herzen beim Zuhören, dass dein Wort Frucht bringt. Segne unseren lieben Bruder Andreas Schäfer, schenk du ihm Vollmacht und Weisheit, dein Wort auszulegen. Hab Dank. Amen.
Wir lesen die Antwort des David. Und als Nathan nach all diesen Worten und diesem Gesicht mit David geredet hatte, kam der König David, ließ sich vor dem Herrn nieder und sprach: Wer bin ich, Herr, Gott, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Aber das war dir noch zu wenig, Gott, und du hast über das Haus deines Knechtes auch von ferner Zukunft geredet. Du hast mich schauen lassen, wie ein Mensch ein Gesicht empfängt, und hast mich hoch erhöht, Herr Gott. Was kann David noch mehr zu dir sagen, dass du deinem Knecht so herrlich machst? Du kennst deinen Knecht. Herr, um deines Knechtes willen hast du nach deinem Herzen alle diese großen Dinge getan, dass du kundtätest alle Herrlichkeit. Herr, keiner ist dir gleich, und es ist kein Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Und wo ist ein Volk auf Erden wie dein Volk Israel, um dessen Willen Gott hingegangen ist, sich ein Volk zu erlösen, sich selbst einen Namen zu machen, durch große und schreckliche Dinge und Völker auszutreiben vor deinem Volk her, das du aus Ägypten erlöst hast? Du hast dir ein Volk Israel, dein Volk Israel zum Volk gemacht für ewig, und du, Herr, bist ihr Gott geworden. Nun, Herr, das Wort, das du über deinen Knecht und über sein Haus geredet hast, das werde wahr in Ewigkeit und tu, wie du geredet hast. Und dein Name werde wahr und groß ewiglich, dass man sage, der Herr Zebaoth, der Gott Israels, ist Gott in Israel und das Haus deines Knechtes David sei beständig vor dir. Denn du, mein Gott, hast das Ohr deines Knechtes geöffnet und gesagt, dass du ihm ein Haus bauen willst. Darum hat dein Knecht den Mut gefunden, dass er vor dir betet. Nun, Herr, du bist Gott und hast deinem Knecht dies Gute zugesagt. So fange nun an zu segnen das Haus deines Knechtes, dass es ewiglich vor dir sei. Denn was du, Herr, segnest, das ist gesegnet ewiglich. Zugegeben, es ist ein ganz klein wenig herausfordernd für fast alle an diesem Abend, jetzt den Einstieg zu schaffen in das erste Chronikbuch, so wie wir es hier miteinander in den Bibelstunden im August und September angefangen haben. Ich weiß, August und September ist richtig, richtig lange her. Und jetzt hoffe ich, dass ich heute Abend die richtige Mischung aus Kürze und Länge finde, um sie mit hineinzunehmen in das, was wir in drei Etappen schon erarbeitet haben, ohne die zu langweilen, die topfit sind, und die anderen mitzunehmen, die sagen, was macht er eigentlich da vorne? Also ich hoffe, wir finden einen gesunden Kompromiss zwischen zu kurz und zu lang. Unser Thema war, wir wollten uns einen Überblick verschaffen, einen Überblick, bemerke ich, nämlich über das erste, vielleicht auch das zweite Chronikbuch. Und das sind sage und schreibe 65 Kapitel. Große Schneisen wollten wir da reinschlagen, um miteinander ein bisschen zu verstehen, warum unser Gott in der Fülle der 66 Bücher uns diese zwei aus unserer Sicht noch zusätzlich geschenkt hat. Denn wir haben ja den Eindruck gewonnen, dass wir schon ausreichend bedient sind mit Informationen im ersten und zweiten Samuelbuch und im ersten und zweiten Königbuch. Wir wissen ja schon ganz grob über diese Geschichte von Saul bis in die Exilszeit eigentlich Bescheid. Mit vier Büchern sind wir schon sehr gut bestückt. Und jetzt hat Gott uns noch das erste und zweite Chronikbuch in Anführungszeichen zusätzlich geschenkt. Und da darf man doch fragen, was soll das? Warum habe ich noch einmal zwei Bücher, die diese geschichtliche Welt vor mir darstellen und mir deutlich machen und zeigen? Und wir sind sehr schnell zur Erkenntnis gekommen, dass tatsächlich das eine ganz wichtige Bedeutung hat. Der uns unbekannte Autor vom ersten und zweiten Chronikbuch, der hat eine ganz wichtige Aufgabe von Gott bekommen, die so im ersten und zweiten Samuelbuch, so im ersten und zweiten Königbuch nicht in der absoluten Mitte stehen kann, weil sie zeitlich ganz woanders hingehören. Denn tatsächlich, dieses erste und zweite Chronikbuch soll der nachexilischen Gemeinde sagen, wie sie jetzt in der nachexilischen Zeit leben kann. Sie erinnern sich? Das babylonische Exil, die riesengroße Katastrophe von 586. Die babylonischen Truppen sind eingebrochen, haben Juda überrannt, Jerusalem erobert und was überhaupt nicht hätte passieren dürfen, sie haben den Tempel zerstört, sie haben ihn geschleift, sie haben die Bundeslade mitgenommen, mit all dem, was dazugehört. All das ist das, was so hier in besonderer Weise schrecklich vor uns steht. Und diese Geschichte Gottes, geht die jetzt weiter? Geht sie weiter? Ja, sie geht weiter. Es gibt eine nachbabylonische Zeit, es gibt eine nachexilische Zeit. Israel darf wieder zurück. Sie kommen zugegebenermaßen mit einer überschaubaren Anzahl von Personen wieder in Jerusalem und umliegenden Gebieten an. Sie beginnen zu siedeln, die Zeit von Esra, Nehemia und Esther. Die Zeit, in der man wieder anfängt aufzubauen, den Tempel aufzubauen. Ja, klein, aber immerhin, man hat wieder einen Tempel. Was ist das für ein Geschenk, dass im Jahr 515 dann dieser nachexilische Tempel eingeweiht werden konnte? Aber wie kann man jetzt leben? Die Katastrophe, die muss doch bearbeitet werden, die muss doch Konsequenzen haben. Man kann doch jetzt nicht einfach so weiter stapfen wie davor. Und da kommt das erste und zweite Chronikbuch und bietet uns in dem Filter, den Gott diesem Autor gibt, eine ganz herausragende Erkenntnis. Nämlich im ersten und zweiten Chronikbuch erkennt man, dass ganz viele Dinge bewusst nicht mehr genannt werden, die im ersten und zweiten Samuel und im ersten und zweiten Chronikbuch uns erzählt werden. Was wird alles gefiltert? Was fällt alles bewusst raus? Es fällt alles bewusst raus, was nach der Reichsteilung mit dem Nordreich zu tun hat. Das fällt alles bewusst raus. Davon spricht das erste und zweite Chronikbuch überhaupt nicht. Das hat aus der Sicht geistlich keinen Bestand. Das, was da geschehen ist im Nordreich, die Abwendung von dem Tempel, die Abwendung von der inneren Mitte, war aus der Perspektive, aus der geistlichen Perspektive, der Anfang vom Ende vom Nordreich. Wer anfängt, Heiligtümer aufzubauen in Bethel und Dan, der steht schon auf dem Index und verliert seine Berechtigung. Er ist nicht mehr da, er ist nicht mehr existent. Es hat keinen Bestand. Und deswegen ist die erste große Botschaft, wenn das erste und zweite Chronikbuch liest: Willst du Bestand haben? Willst du bleiben? Soll es eine Zukunft für dich geben? Dann musst du bei diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs bleiben, der seine absolute Mitte im Heiligtum, in Jerusalem, im Tempel hat. Hüte dich davor, sieh das Nordreich, Tempel zu verlassen und Götzen, Altäre aufzubauen, dann bist du nicht mehr da, du bist nicht mehr existent. Erste große, wichtige Botschaft. Macht nicht den Fehler des Nordreiches in der nachexilischen Zeit. Erste Botschaft. Zweite Botschaft war natürlich deutlich zu merken, dass nun das erste und zweite Chronikbuch einen Schwerpunkt legt. Und der Schwerpunkt ist ja wunderbar zu erkennen, dass ganz viele Dinge dieses erste und zweite Chronikbuch überhaupt nicht mehr interessiert. Viele Sachen, die kommen gar nicht mehr vor, wer welche Schlachten geschlagen hat und welche Dinge wann, wo, wie passiert sind, wer welche Städte gebaut hat. Und dieser ganz normale Kram kommt im ersten und zweiten Chronikbuch nicht mehr vor. Es geht nur um eine Frage: Sind die Herrscher, sind die Könige, alles aus der Südreichlinie, alles aus der davidischen Linie, sind die treu? Sind die beständig? Bleiben die bei dem, was Gott gesagt hat? Das ist das entscheidende Kriterium. Danach wird geguckt. Im ersten und natürlich auch im zweiten Chronikbuch. Und deswegen werden die besonders hervorgehoben, nach dem zweiten Chronikbuch sehr, sehr deutlich, die sozusagen die Marke haben, beständig zu sein, treu zu sein, zum lebendigen Gott zu stehen. Ja, die haben Fehler gemacht, ja, die hatten ihre Schwierigkeiten, aber ihre Grundmarke war, sie blieben beim lebendigen Gott und dafür werden sie besonders herausgehoben. Willst du Zukunft? Botschaft des ersten und zweiten Chronikbuches für die nachexilische Zeit, dann halte dich an diese Linie dieser positiven, markierten judäischen Könige. Und klar, die dritte Besonderheit ist, in diesem ersten Chronikbuch spielt der Tempel eine so herausragende Rolle, das ist nicht zu übersehen. Ganz eindeutig. Der Tempel, das ist das Herzstück. Und Tempel ist eben nicht nur irgendein nettes Gebäude, attraktiv und besonders, sondern der Tempel steht für Gott, ist in unserer Mitte. Gott ist da. Wir dienen dem lebendigen Gott. Der lebendige Gott kommt uns entgegen. Dieses große Geschenk des alttestamentlichen Gottesvolkes als Abbild für die neutestamentliche Gemeinde. Christus in unserer Mitte, wir mit dem Christus verbunden. Das ist das Herzstück. So, das war unsere erste Erkenntnis. Die zweite große Erkenntnis war, dass ja störend, herausfordernd bis großzügig übersprungen beim Bibellesen, dieses erste Chronikbuch, neun Kapitel, nichts anderes hat als Namen. Wir sind ja fast in der Verzweiflung abgetaucht, als das bewusst war, haben aber dann erkannt und gemerkt, dass das ja keine Quälerei sein soll, sondern wenn diese Namenslisten, diese traumhaften Namenslisten auftauchen im Alten Testament, dann hat das natürlich Botschaft. Namen sind eben nicht Schall und Rauch. Namen sind Programm. Namen sind von Gott gewollte Persönlichkeiten. Wenn Namen folgen, heißt Geschichte geht weiter. Und die Geschichte im ersten Chronikbuch fing ja bei Adam an. Erstes Wort, 1. Chronik 1,1, Adam. Und es ist die spannende Frage, hört's mit dem Exil auf? Nein, es gibt Namen der nachexilischen Zeit. Gott macht seine Geschichte weiter. Er sieht seine Heilsgeschichte durch. Er lässt sich von der Sünde und von den Katastrophen nicht abbringen, seine Pläne und Gedanken zu seinen großen Zielen zu bringen. Und deswegen sind diese Namen Zeichen der Vertrauenswürdigkeit, Zeichen der Zukunft, dass Gott durch alle Jahrhunderte seit Adam, durch alle Jahrtausende seit Adam, bis in die nachchristliche Zeit und seitdem ja weitere Jahrtausende, tatsächlich dran geblieben ist, sein Programm, seine ganz besondere Geschichte durchzuziehen. Das war unsere zweite große Einheit. Und die dritte Einheit war, dass wir gesagt haben, es ist hochinteressant, dass natürlich das erste Chronikbuch dem Saul ein halbes Kapitel widmet, dann ist der Mann schon weg. Der spielt einfach keine entscheidende, wesentliche Rolle. Wir haben uns auch verdeutlicht, warum das erste Chronikbuch sagt, so starb Saul, weil das Wort des Herrn nicht hielt und weil den Herrn nicht befragt hat. Und darum wandte das Königtum Gott dem David zu, dem Sohn Isais. Klare Ansage, Saul so klein, David so groß, so wichtig, so bedeutend. Und dieser David wird nun in diesem ersten Chronikbuch anders beschrieben als im 1. und 2. Samuel. Anders beschrieben, weil unglaublich viel einfach nicht mehr genannt wird. Erinnern Sie sich noch dran? Es fällt alles weg, was die Saul-Ära betrifft. Spielt in der David-Erzählung im 1. Chronikbuch überhaupt keine Rolle. Es werden auch die ersten 7 Jahre in Hebron einfach übersprungen. Es fängt erst da an, wo dieser David in Jerusalem, der großen Stadt in Jerusalem, seine Mitte hat. Da beginnt das erste Chronikbuch. Da wird es bedeutsam. Da wird es wichtig. Und deswegen kann das erste Chronikbuch auch locker die ganze Batseba-Geschichte, die ganze Absalom-Katastrophe ausblenden. Nicht, weil die das nicht wüssten, sondern weil das erste Chronikbuch was anderes zeigen will. Was ist das Wichtige? Was ist das Entscheidende an David? Wen er besiegt hat und was da passiert ist und diese Krise und diese Not, das Entscheidende ist, wie ist dieser Mann mit Gott umgegangen? Und das Geheimnis ist, dass er als der Erwählte beschrieben wird. Und hier wieder, wir haben es ja wieder, 1. Chronik 17, wieder. Ich habe dich geholt. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich da genommen von der Weide hinter den Schafen, dass du ein Fürst über mein Volk sein solltest. Das war doch nicht deine Privatidee. Sondern ich, der lebendige Gott, habe wählend, berufend in dein Leben hineingegriffen. David, du bist, wer du bist, weil du ein Erwählter bist. Ganz wichtige Erkenntnis. Zweite wichtige Erkenntnis war zu begreifen, dass tatsächlich der David sehen und erkennen kann, dass das, was in seinem Leben geschehen ist, dass ihm das widerfahren ist. Wir haben uns verdeutlicht, dass in diesem 1. Chronikbuch, der David beschrieben wird mit vielen Kämpfern, die ihm helfen, mit Söhnen, die ihm geschenkt werden, mit Siegen, die Gott ihm gibt. Er wird viel weniger als der Aktive, als vielmehr als der passiv Empfangende beschrieben, der mit in der Spur Gottes, vom Rückenwind Gottes beschenkt, seine Spur zieht. Und wir haben ihn natürlich angefangen kennenzulernen als den, der eine Leidenschaft, ein Thema, einen Schwerpunkt hat. Und das ist alles, was mit dem Tempel zu tun hat. War das zu kurz, zu lang? Ah, ich weiß es nicht. Jetzt, nachdem wir diese erste Einheit, die Namenseinheit und diese David-Perspektive Teil 1 hatten, jetzt kommen wir hier zu Kapitel 17. Und das Besondere ist, dass wir ja gesagt haben, bei David spielt ab 1. Chronik 13 tatsächlich nur noch eine Sache, eine wirklich wichtige Rolle. Die wirklich wichtige Rolle, das Herzstück ist alles, was mit dem Tempel zu tun hat. Für all die Zahlen lieben, die erinnere ich gern daran, wir haben im 1. Chronikbuch sage und schreibe 18 Kapitel, die uns dem David gewidmet sind. Und von diesen 18 Kapiteln, die dem David im 1. Chronikbuch gewidmet sind, sind 14 Kapitel, die den Tempel betreffen. Das nenne ich Schwerpunkt. Ja? Denn von 18 Kapiteln, die man berichten kann, von dem ganzen Leben, 14 Kapitel einem Thema gewidmet sind, dann weiß man, wo das Herzstück liegt. Und das ist hier bei David ganz, ganz eindeutig, dieses Tempelgeschehen. Und ab Kapitel 13 geht's los. Da wird der erste Versuch gemacht, die Bundeslade, das ist das große Thema, die Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Wir wissen, das ging im ersten Anlauf daneben. Kapitel 15, zweiter, neu, besser geplanter Anlauf. Es funktioniert. Das wird abgeschlossen in Kapitel 16 mit einem wunderschönen Lobgesang, einem Psalm, der gesungen wird, einem Danklied. Und dann sind wir ja schon quasi jetzt in Betriebstemperatur, denn die Bundeslade ist ja jetzt schon da. Und wir sehen förmlich, wie bei David dieses Thema jetzt zu seinem Thema wird. Und jetzt sind wir, wenn wir nicht wüssten, wie der Text weiterging, natürlich schon klar, jetzt geht David sein Thema sukzessive, systematisch an. Die Bundeslade ist da. Was macht er als nächstes? Mit seinem Mentor, seinem geistlichen Partner, mit der ganz wichtigen göttlichen, prophetischen Leitfigur, mit Nathan, spricht er sich ab und sagt, das geht nicht an. Ich habe hier diese Zedernpaläste und alles traumhaft schön und draußen unter Zeltdecken, da ist die Bundeslade. Das ist doch in keinem Verhältnis, das stimmt doch nicht. Es kann doch nicht angehen, dass dieses wichtigste Stück der Präsenz unseres Gottes im Gottesvolk so vernachlässigt, äußerlich so vernachlässigt wird. Ich will dafür ein Haus bauen. Natürlich sagt der normale, durchschnittliche Mensch sofort, gute Idee, aber natürlich, David, das spricht ja für dich, das spricht doch für David. Natürlich spricht das für David. Man merkt, dass ihm das unangenehm ist, dass da er von einer Zedernhalle in die nächste wandert und dann im Regenschirm draußen die Bundeslade vor sich hingammelt. Das geht doch nicht, das geht nicht. Und tatsächlich, er sagt es, alles will ich tun, ich will dem Herrn ein Haus bauen. Und Nathan sagt, alles, was in deinem Herzen ist, das tu, Gott ist mit dir, so weit, so gut, so schön. Und Sie wissen, was jetzt passiert. Jetzt kommt etwas ganz Entscheidendes. An dieser Stelle in Kapitel 17 bremst Gott in einer ganz wesentlichen Weise geistlich und greift traumhaft in das Leben des David ein. Diesen eigentlichen guten Gedanken, den dreht Gott in 1. Chronik 17 einmal um. Es war doch eine gute Idee, eine Herzensidee. Und jetzt sagt Gott an dieser Stelle, stopp. In derselben Nacht kam das Wort Gottes zu Nathan. Ob das eine Nacht war, der erzählt, Duktus lässt es uns zumindest denken, oder es zwei verschiedene Vorgänge waren zwischen der Nacht und der Mitteilung, dem Gebet, das können Sie sehen. Aber erst einmal ist der Erzählfluss diese eine ganz wichtige Nacht. Es gibt im Leben des David eine ganz, ganz wichtige Nacht. Die Nacht, in der Nathan eine Prophetie von Gott erhält. Und diese Prophetie teilt er dem König natürlich selbstverständlich mit. Die bewegt und berührt den König in der Tiefe seiner Persönlichkeit. Und er reagiert mit einem ganz erstaunlichen Dankgebet. Und das ist so wichtig, dass wir hier tatsächlich entdecken, dass der Chronist den Text aus 2. Samuel 7 fast identisch übernimmt. Wir haben also diesen Text, 1. Chronik 17, parallel zu 2. Samuel 7. Da haben wir tatsächlich Parallele. Und natürlich habe ich mich gefreut, als ich heute Morgen das Losungsbuch aufschlug und die Losung stammt aus 2. Samuel 7, aus genau unserem Text, parallel zu 1. Chronik 17, aus diesem Dankgebet des David, wie es hier beschrieben ist. Was ist das Besondere an diesem Text? Was macht hier Gott mit David? Was ist die Botschaft für uns aus 1. Chronik 17? Der erste Gedankengang ist natürlich klar erkennbar, dass David sagt, ich, Gott, will dir etwas schenken. Ich, Gott, will dir etwas schenken. Ich möchte antworten mit meinem Leben auf das, was du mir getan hast und wer du für mich bist. Ich möchte reagieren auf die Zuwendung, die du in mein Leben hineingegeben hast. Was ganz Normales, geistlich, Natürliches, Gutes. David möchte Antwort geben mit seinem Leben auf diese Zuwendungen Gottes. Und das ist für ihn natürlich die Chance der Bundeslade, ein richtiges, aus seiner Sicht, richtiges Zuhause zu geben. Wo soll denn die Bundeslade aus seiner Sicht sonst ein Haus kriegen, als auf dem Areal hier des Königspalastes? Da ist die Mitte, da gehört sie hin. Halt, stopp! Stopp, David, stopp! Bei aller guten Gesinnung, die du hast was vergessen. Du hast was vergessen. Nein, kein böses Motiv. Aber doch ein Akzent, den du nicht übersehen darfst. Du, David, entscheidest das nicht. Du entscheidest das nicht. Das ist seit 5. Mose 12 ganz klar. Seit 5. Mose 12. Im Gesetz steht geschrieben, dass Gott sich den Ort auswählt. Dass Gott sagt, wo dieser Wohnort sein soll. Dass Gott das Zentralheiligtum und den Ort des Zentralheiligtums bestimmen wird. Das macht keiner noch so positiv motivierter König. Das ist nicht dein Ressort. Das bestimmt allein der Allmächtige. Motiv war gut und doch an einer Stelle überzogen. Nein, das ist nicht deine Sache. Und wir wissen, hochinteressant, dass Gott jetzt nicht nach dieser Nacht sagt, und jetzt ist es okay, jetzt bau da deinen Tempel da irgendwo hin. Sondern dass Gott sagt, nein, 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 stopp. Ich zeige dir zu einem späteren Zeitpunkt das Grundstück, wo mein Haus steht. Gott hat 5. Mose 12 ganz genau erfüllt. Ich habe gewählt. Und David bekam zu einem späteren Zeitpunkt die Einsicht, welches Grundstück der lebendige Gott wollte. Er wollte nicht den Vorhof vom Königspalast, sondern wohl das, was wir heute als Tempelberg kennen und sehen. Das hat er, der lebendige Gott, ausgewählt und nicht etwa der David. Warum bremst denn hier Gott diese gute Idee ab? Warum? Und jetzt stehen wir staunend davor und sagen, oh Mann, ist jetzt vielleicht Gott dem David böse? Darum geht's gar nicht, merken Sie es, darum geht's überhaupt nicht. Sondern es passiert was ganz Erstaunliches. Es passiert nämlich das, was alle Jesusleute aller Zeiten in ihrem Leben erfahren. Dass Gott den Spieß umdreht, sagen wir in unserer Redewendung. Du willst mir, du willst mir was schenken? Wir machen das andersrum, sagt Gott. Ich, Gott, beschenke dich. Du willst mir ein Haus bauen? Ich erkenne dein Motiv, ob du überzogen hast. Nein, David. Da sprechen wir später drüber. Ich baue dir ein Haus. Und diese Stelle, die ist unglaublich wichtig. Nicht der David ist der hier in der Rolle des Gebenden und des Gott Zuwendenden ist, die wir erleben und gut und richtig finden. Machen wir es nicht schlecht, sondern Gott ist es, der von seiner Seite aus sagt, du David, ich beschenke dich. Sie können das wunderbar nachlesen in ganz vielen Texten der Bibel. Die zwei Klassiker für ihr Studium nach der Bibelstunde sind der Psalm 89 und insbesondere der Psalm 132. Insbesondere im Psalm 132 wird dieser Text noch einmal durchdacht in einem wunderschönen Psalmgebet, um zum Ausdruck zu bringen, dass der David ja alles wollte. Er hat allen Einsatz geleistet. Es war nicht nur so eine splinige Idee. Er wollte das wirklich. Ich mache alles, mein Gott. Und Gott sagt, und ich mache auch alles. Ich mache auch alles. Und der Unterschied ist, wenn du alles machst, kommt auch was bei raus. Aber wenn ich alles mache, David, da kommt nochmal ganz was anderes raus. Merken Sie die Dimension? Ich mache das für dich, Gott. Gott sagt, nett, aber ich mache für dich. Was macht Gott für David? Der Nathan steht da und sagt, du David, ich kann es nicht fassen, was ich dir im Namen Gottes sagen soll. Also ich sagte meinen Namen Gottes zuallererst, Es wird eine davidische Dynastie geben. Das gab es ja bisher noch gar nie in Israel. Es gab den ersten Versuch mit Saul, das ist ja dann hingefallen. Und dann, jetzt gab es David, der war gerade mal auf dem Thron. Jetzt mal abwarten, mal langsam. Ich werde eine davidische Dynastie schaffen, das mache ich. Ich mache es nicht wie deinem Vorgänger, ich mache es ganz anders mit dir. Eine davidische Dynastie. Ich baue dir ein Haus im Sinne einer Dynastie. Und dann merken wir, wie plötzlich über diese davidische Dynastie hinaus Gott noch weitere Sätze sagt, die über eine normale Dynastie denken. Einfach nochmal 2.0, einen anderen Level kriegt. Der David sitzt da nachher und sagt, ich kann es gar nicht fassen, was du mir da gesagt hast. Ich kann es gar nicht fassen. Du sprichst von einer fernen Zukunft. Du sprichst zu mir in einem Gesicht, wie nur ein Prophet es haben kann. Du redest zu mir, einem normalen Menschen, von Dingen, die sind einfach nicht mehr normal zu packen. Das heißt tatsächlich, mit 1. Chronik 17 und mit 2. Samuel 7 als Paralleltext verbinden wir einen Quantensprung im Denken und Glauben und Hören der Worte Gottes im Leben des David. Im Zusammenhang mit diesen Texten begreift David, was da heilsgeschichtlich noch alles abgehen soll. Er sieht diese unglaubliche Dimension, die mit seiner schlichten Person sich verbindet. Er guckt in eine Dimension hinein, die mit seinem kleinen irdischen Leben ja überhaupt nicht mehr in Zusammenhang steht. Wir wissen das, dass aus ihm 1000 Jahre später, aus dieser Linie von irdischer Seite her, Jesus, der Messias, geboren werden sollte. Vollkommen drüber, nicht mehr normal. Entschuldigung, wie kam ich auf die Idee, bei dir punkten zu wollen mit einem Hausbau? Entschuldigung, mein Gott, sorry. War gut gemeint und du siehst mir das nach. Aber das, was du mir jetzt gesagt hast, das plättet mich total. Und deswegen passt das ja so gut in die Adventszeit rein. Denn das ist ja unser Wissen. Dass diese Davidslinie ist genau diese Linie, die wir in der ganzen Adventszeit besingen. Jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen, sortieren, damit ich sie nicht mit Bibelstellen hier zutraktiere und das kontraproduktiv ist. Also machen wir eine Auswahl von der Auswahl. Matthäus 1, Vers 1. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids. Sie sind noch nicht mal da in irgendeinem Text drin, doch sie sind im ersten Halbvers des ersten Evangeliums und stehen schon bei diesem Namen, stehen schon bei David. Und natürlich, viele von uns haben das ja mitbekommen, dieses wunderschöne Weihnachtsmusical. Und sie erinnern sich daran, wie der Gabriel da bei dieser Maria auftaucht. Und sie erinnern sich wieder auch daran, was dieser Engel dieser Frau, dieser jungen Frau sagt, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein. Er wird Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Plötzlich die ganze davidische Linie wieder da. Und wir merken, dass das geht ja gerade so weiter. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte, in der großen Pfingstpredigt von Petrus, wird es ja zum Ausdruck gebracht, da steht ja Petrus an der Stelle, wo er quasi auf die Grabstelle des David ja hinweisen konnte und sagt, ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist ja gestorben, da liegt ja sein Grab, sein Sarg, und begraben. Sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da aber ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte, mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er es vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt. Er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus, den David schon verkündet hat, diesen Jesus, den hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Mal überlegen, wo hat denn David da so Jesus verkündet? Dann wissen Sie, die Kardinalstelle ist der berühmte 110. Psalm. Da heißt es ja in einem Psalm Davids, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Und genau diese Bibelstelle ist ja die Bibelstelle, die Jesus nachher in der Passionszeit als theologische Auseinandersetzung nimmt und sagt, wer ist eigentlich der, den David einen Herrn nennt und gleichzeitig der doch nach ihm kommt? Wie kann ein König einen nach ihm kommenden Herrn nennen? Wer ist das eigentlich, dieser Herr aus Psalm 110? Und dann wird es theologisch ganz, ganz schwierig, weil wenn sie eine Antwort gegeben hätten, wären sie einen gefährlichen Zirkelschluss gekommen, was ihre Antwort betrifft. Sie haben sich ja geschickt rausgeredet und dann ist es anders ausgegangen. Der Römerbrief. Der Römerbrief nimmt es gleich am Anfang auf. Paulus sagt in Römer 1, Vers 3, das Evangelium Gottes von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch. Und die letzte Seite der Bibel sagt es noch einmal. Auf der letzten Seite der Bibel sagt es Jesus selbst. Jesus selbst sagt, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und ich bin das Geschlecht Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Das alles steckt in 1. Chronik 17 drin. Nein, da geht es nicht nur um ein Haus. Da geht es auch nicht nur um eine Dynastie. Sondern in diesem Augenblick macht Gott vor dem David das Panorama der Heilsgeschichte auf und den Mann haut es einfach nur um. Wer bin ich? Und was ist mein Haus? Dass du das an mir tust, dass ich ein Teil dieser Geschichte sein darf. Was geschieht hier? Hier geschieht ein ganz entscheidender geistlicher Quantensprung. Hier erlebt jemand, der ja schon einen Gottesbezug hat, eine Vertiefung seiner Gottesbeziehung. Wodurch? Ganz wichtig, wodurch? Durch die Öffnung für das Wort Gottes. Nach 1. Chronik 17 hat David äußerlich nichts mehr als vorher. Keine Goldschatulle mehr, kein Reich mehr besiegt, keine Quadratmeter mehr. Äußerlich hat sich gar nichts geändert. Und doch ist der David ab 1. Chronik 17 ein anderer David als davor. Weil was? Weil er Worte Gottes gehört hat. Alles in 1. Chronik 17, alles in 2. Samuel 7 Paralleltext sind ausschließlich Zusagen, sind ausschließlich Worte, sind ausschließlich Verheißungen. Und David hat das Vorrecht, diesen Wortraum der Verheißungen, diesen Wortraum der Zusagen im Namen Gottes betreten zu dürfen und sagt, das, was du mir da sagst, das ist unfassbar. Wer bin ich und was ist mein Haus, dass du das aus mir gemacht hast? Und deswegen spricht er dieses Dankgebet. Er setzt sich ja dann hin. Ein ganz bewusstes Hinsetzen vor dem Herrn. Und dann spricht er dieses Gebet. Sagt, mein Gott, ich fasse es immer noch nicht. Was der Nathan mir da gesagt hat, ich fasse es immer noch nicht. David, nach 1. Chronik 17, ist ein anderer als vor 1. Chronik 17. Er hat das Besondere entdeckt, dass der lebendige Gott auf ihn zugeht und eine Art und Weise ihn beschenken will, die er sich überhaupt nie hätte vorstellen können. Ich hoffe ja so sehr, dass in diesem Augenblick ich eigentlich zur Übertragung und Auslegung nichts mehr sagen muss. Denn das ist neutestamentliche Gemeinde pur. Das ist neutestamentliche Gemeinde pur. Was ist neutestamentliche Gemeinde? Dass sie ausschließlich von den Zusagen des lebendigen Gottes lebt. Wenn sie reich werden wollen, wirklich reich werden wollen, nicht nur in der Banalität der Oberflächlichkeit hängen bleiben wollen, wenn sie wirklich reich werden wollen, dann können sie reich werden, wenn sie den Wortraum der Verheißungen und der Zusagen des lebendigen Gottes betreten. Das haut sie um. Das haut sie um. Das ist unglaublich, was da Gott sagt. Können Sie sagen, mein Gott, will dich ja nicht als Lügner bezeichnen, überhaupt nicht. Aber das, was du sagst, das ist ja irre, was du sagst. Verstehen Sie? Alles, was neutestamentliche Gemeinde ausmacht, hat sie wo? Im Wortraum der Zusagen und der Verheißungen. Und Sie und ich, wir brauchen diesen Quantensprung, einmal und immer wieder. Dass wir rauskommen aus unserem Tränen, um unseren kleinkarierten, immer gleichen Sumpf herum. Und diese Dimension hineingeführt werden, wo Gott uns mal sagt, darf ich dir mal was Vernünftiges sagen? Können wir aus dem Kleinkram mal rauskommen? Kann ich dir mal zeigen, was ich vorhabe mit dir? Und dann sitzen sie da und denken, mein Gott, irre. Sie waren ja schon glücklich mit mir, dass sie ihre Sünden losgeworden sind, natürlich. Und sie haben Gott endlich gedankt, dass der Heilige Geist bei ihnen eingezogen ist, natürlich. Und sie haben sich gefreut, dass der Himmel für sie da ist, aber selbstverständlich. Und jetzt sagt Gott zu ihnen, können wir mal noch zusammen reden, setz dich mal vernünftig hin. Und dann mache ich dir mal den Wortraum meiner Zukunft so ganz klein bisschen auf. Legen Sie noch mal in aller Ruhe. Epheser Kapitel 1. In aller Ruhe. Sie denken, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wie, du willst mich? Mich? Nicht nur in irgendeine Abstellkammer im Himmel deponieren. Wo ich, da wäre ich ja schon über die Maßen dankbar. So, du willst mich Anteil nehmen lassen an deiner Herrlichkeit. Allein der Satz, das ist ja ein, wie wollen Sie das auslegen? Ich habe Teil am Erbe des Christus. Komplett drüber. Er nimmt Sie und mich, wir haben es gehabt in der Gemeindefreizeit, mit hinein in seine Person. Er lässt uns teilhaben an seiner Identität, an seiner Person. Und wir sitzen nur da und sagen, mein Gott, sorry, too much. Das geht einfach nur drüber. Aber natürlich gehe ich in diesen Wortraum hinein und danke dir unendlich dafür. Unendlich dafür. Und diesen Quantensprung, den brauchen wir. Sonst bleiben wir diesem Klein-Klein. Ich will dir was schenken. Und es kommt was ganz anderes bei raus. Gott sagt, ich beschenke dich, mein Kind. Und glaube, wenn ich Gott dich beschenke, da kommt was bei raus. Ich habe alles getan, damit ich das mehr kann. Er wird uns mit ihm, Römer 8, alles schenken. Das ist 1. Chronik 17. Wo kriegen Sie das? Ausschließlich im Wortraum des lebendigen Gottes. Offenbarungsschatz der Gemeinde Jesu. Reichtum der Gemeinde Jesu durch Wortoffenbarung. Sowohl von der Form her, ganz wesentlich in der Erkenntnis, über den Weg sagt uns den Reichtum zu und er sagt uns auch den Inhalt dadurch zu. So und jetzt, wenn ich das ein bisschen erkannt habe, nur ein bisschen erkannt habe, was geschieht denn jetzt mit Menschen, die ein ganz klein wenig in dieser Welt von David von 2.0 angekommen sind? Was geschieht mit denen? Was geschieht genau das, was man hier sieht, dass da so ein Mensch wie David da sitzt und sagt, ich kann es nicht fassen, aber ich möchte auf jeden Fall versuchen, dir Danke zu sagen. Ich kann es nicht fassen, dass du das aus mir gemacht hast und machen wirst, aber ich preise dich darüber. Und der David sagt nicht, das ist mir jetzt zu viel, also dieses Understatement-Gedöns, sondern David sagt, und jetzt fang an. Und jetzt fang an, mein Gott, mach das Programm wahr, heißt in der Übersetzung. Lass es zur Realität werden. Ich bete dich an, ich will das Programm. Das sind die ersten beiden Steps. Und der dritte Step? dass jetzt ein David natürlich sagt, also gut, jetzt ziehe ich mein Geschenk wieder zurück, habe jetzt verstanden mit dem Tempel, das ist jetzt nicht sinnvoll. Nein, umgekehrt. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht das los. Diese Sammelei, alles, was irgendwie kriegen kann. Es ist, also weil es verstanden hat, ja, ich will das Herzstück mit allem, was in meinem Leben ist, natürlich zum Ausdruck bringen. Jetzt kommen die ganzen Kapitel. David und der Tempel, die fangen jetzt an. Das heißt, er will mit seinem kleinen irdischen Leben, seinem kleinen irdischen Leben, schon Anteil haben an diesem überragenden Programm des Reiches Gottes. Der hat sein Lebensthema gefunden. David hat sein Lebensthema gefunden. Sag, alles, was ich noch mache, muss irgendwie damit zusammenhängen, dass ich Anteil habe am Reich Gottes. Das ist klar, es muss auch gegessen und getrunken werden, aber das Wesentliche, das eigentlich Wesentliche, mein Lebensthema, bist du, Herr, dein Reich, deine Sache. Und deswegen haben wir natürlich heute Abend ein unglaublich schönes Thema, wenn wir zum Abendmahl gehen. Unglaublich schönes Thema. Ja, unglaublich schönes Thema, weil Gott weiß, dass wir auf Wortoffenbarung allein angewiesen sind. Wir haben nichts anderes. Und deswegen gibt er uns zur Wortoffenbarung liebevoll, ganz liebevoll, das sichtbare, schmeckbare Zeichen von Brot und Wein. Wo er zur Wortoffenbarung sagt, und alles, was ich in der Wortoffenbarung dir kundgetan habe, das gilt. Du darfst mich schmecken, du darfst das sehen. So stehe ich zu dir. So stehe ich zu dir. Ich habe in meinem Sohn alles getan. Und wir stehen natürlich an so einem Abend da und sagen, mein Gott, was hast du aus uns gemacht? Ist ja vollkommen irre, was du da aus uns gemacht hast. Und wenn wir auch nur anfangen zu ahnen, was du in zukünftigen Äonen und Zeit mit uns vorhast zu tun, dann können wir nur dich anbeten und Danke sagen. Das tun wir. Wenn wir der Abendmahlsgemeinschaft mit ihm, dem Gekreuzigten, dem Auferstandenen, dem wiederkommenden und verherrlichten Christus hier in diesem Raum zusammen sind. Wir sind doch nicht allein hier. Der Christus ist hier. Und jede Abendmahlsfeier trägt das in sich, das sagen Herr, und den kleinen irdischen Rest meines Lebens, ja selbstverständlich. Du bist mein Thema. Jesus, du bist mein Thema. Das will ich dir sagen, Herr Jesus. Und so ernst sein. Mach mit dem Rest meines Lebens was Gutes für dich. Das ist hier 1. Chronik 17. Und so dürfen wir an diesem Abend in seiner Gegenwart sein. Genauso. Kräftig am Wort bleiben durch das Zeichen von Brot und Wein. Anbetend vor ihm stehen über den Reichtum, den er uns gezeigt hat in seiner Offenbarung. Und ihm das sagen, Herr, mach mit dem Rest was für dich. Du bist mein Thema. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr. Wir danken dir, dass du in das Leben dieses David hineingetreten bist. Und du bist so bereit, auch in das Leben von uns immer und immer wieder hineinzutreten. Damit wir in diese andere Dimension der Wortoffenbarung hineinkommen. Damit wir ein bisschen begreifen, was du da mit uns vorhast. Damit wir in dieses fast atemlose Staunen hineinkommen und es kaum aussprechen können oder verstehen können, was du uns da sagst und versprichst. Und dann setzen wir uns vor dich hin und sagen, wer sind wir, Herr, dass du das aus uns gemacht hast. Und dann sehen wir dich in deiner erwählenden, heiligen, wunderschönen Liebe am Kreuz alles für uns tun und wir beten dich darüber an. Und dann kommen wir zu dir und sagen das dir, Herr Jesus, du bist unser Thema. Bitte, mach du mit uns was für dich. Nutzt du uns, gebrauch du uns, lass dein Reich wahr werden, auch durch uns. Gelobt seist du, unser Gott. Gelobt seist du, der König auf dem Thron Davids. Amen.